persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Heute kommt persönlich aus dem Restaurant Waldheim in Kestenholz im Kanton Solothurn. Es liegt gerade ein bisschen am Hang und man sieht wunderbar über das Göi, so ist der Bezirk hier. Und man erkennt von hier aus das Dach vom Haus von meinem einen Gast. Es ist Brigitte Spiegel. Sie betreibt in diesem alten Bauernhaus eine Galerie und hat dort 40 Jahre mit dem Kunstmaler César Spiegel zusammengelebt. Aus dem Dorf nebendran kommt der Felix Schanherr. Er wohnt mit seiner Frau zu Oberbuchseite und leitet zu Niederbuchseite, die Casa Fidelio. Das ist eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für drogenabhängige Männer. Schön, dass ihr beide da seid.
Guten Morgen.
Felix Schanherr, ich nehme es gerade vorweg. Schanherr ist ein spezieller Name, in den 70er Jahren leicht belastet gewesen, wegen dem Schanherr, der den Russen Informationen über die Schweizer Armee hat weitergegeben. Werdet ihr heute noch auf das angesprochen?
Nur von euch.
Ehrlich?
Nur noch von euch? Nein, eigentlich es ist ausgeklungen. Ich werde nicht mehr auf das angesprochen. Zu der Zeit, als ich noch Militärdienst gemacht habe, war natürlich der Schanherr in aller Munde. Dort musste ich schon ein bisschen leiden.
Wie denn?
Ja, einfach so ein bisschen spotten, so ein bisschen im Hintergrund etwas und so. Ja, man hat es einfach gemerkt, es ist durchgesickert. Ja.
Seid ihr denn verwandt mit ihm? Er schaut, wartet und schnauft nicht.
Ja, jetzt. Und weg, oder? Ja gut, ich könnte jetzt sagen, seid der Neffe, das habe ich auch schon gemacht. Nein, aber es gibt zwei Linien Schanherr. In Lebrunnen in Neuenburg und wir sind auch von dort. Und mein Vater ist natürlich dem als Militärmann ist dem nachgegangen und hat das wissen und hat herausgefunden, dass es zwei Linien gibt, Schanherr in Lebrunnen. Es gibt die edlen Schanherrs und es gibt die Zugenottenpack, sage ich dem. Oder? Und ich darf das sagen, weil wir von dieser Seite kommen. Und beide haben aber lustigerweise haben das gleiche Heimatort. Aber wir sind nicht verwandt. Ist alles in Ordnung.
Das wäre damit geklärt.
Ein Vorteil hat es, ich werde nicht mehr angesprochen, wie man Schanherr schreibt. Weil das wissen heute die meisten Leute, außer sie sind sehr jung, aber die können wieder Französisch. Aber das hat einen Vorteil gehabt. Und nachher möchte ich aber doch noch etwas sagen. Entschuldigung, der Schanherr ist ja mittlerweile rehabilitiert und sollte eigentlich auch in diesem Sinne kein Thema mehr sein.
Gut. Merci. Brigitte Spiegel, ihr seid bekannt hier in Kestenholz als die Frau vom Maler. Wie ist das für euch noch 12 Jahre nach dem Tod von César Spiegel, die Frau vom Künstler zu sein?
Ich habe mich daran gewöhnt, weil überall, wenn ich Spiegel gesagt habe, sogar in einem Geschäftsauto oder Zulatun, hat es geheißen, ja, seid ihr etwa die Frau vom César Spiegel? Und ich habe mich daran gewöhnt, dass ich einfach die Rolle spiele. Und es war mir auch wohl dabei. Es hat mir nichts ausgemacht. Aber selber habe ich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt, weil er ist schon eine sehr starke Persönlichkeit war. Und die Leute haben ihn gut mögen und sind zu ihm gekommen mit ihren Anliegen und allem. Und er hat ja mit Kunst den Erfolg gehabt. Und ich habe einfach mitgemacht, dass es funktioniert. Aber ich habe nicht gelitten darunter, als ich einfach die Frau von mir war.
Was heisst, sie hat eine untergeordnete Rolle gespielt?
Also, das heisst einfach, ich habe geschaut, als es funktioniert. Aber ich habe selber keine Ambitionen gehabt, für als ich gross rauskam. Ich habe nie probiert, selber im Beruf oder so etwas zu erreichen. Ich habe einfach, weil es in der Familie gut geht, als er hat in ihrer Ruhe malen und seinen Beruf ausüben. Und ich denke, heute würden die Frauen sagen, ja, also man muss ja nicht immer nur funktionieren für Ehepartner oder man muss selber aus sich heraus etwas werden. Aber in dieser Zeit hat man das wenig ausgemacht. Hingegen, wenn ich jetzt denke, eine junge Frau, die wird vielleicht ein bisschen anders spuren.
Eine junge Frau, was dir als junge Frau?
Ja, ich als junge Frau wahrscheinlich auch. Ja.
Wie würdet ihr es denn machen?
Zum Beispiel, statt dass wir dann eine Druckerei gemacht hätten und er hat mir so viel drucken, und seine Zeit für das aufwenden, hat sie gesagt, du, schau du zu den Kindern und hilf ein bisschen im Haushalt, was gar nicht seine Art war. Und ich will halt mit Geld verdienen, wenigstens einen halben Tag. Ich hatte ja einen Beruf gehabt.
Ihr seid Verkäuferin gsi.
Ja,
also das war nicht möglich gewesen. Das hat man dann nicht gemacht.
Es ist gar kein Thema gewesen. Die Männer haben das Geld gebracht und wir haben nie, nicht einmal ich selber, habe dann über das noch gedacht, dass ich eigentlich gehen sollte und dass das viel gescheiter wäre. Dann hätte er in der Ruhe können malen und eben, aber für ihn so umdenken, mit Kind versorgen, wie das heute junge Männer selbstverständlich machen, oder kochen, das hat er auch nicht gemacht. Es wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, weil da wäre einfach regelmässig Geld reingekommen. Wir hätten vielleicht die ganz harten Jahre am Anfang so besser überbrückt.
Félix Jeanmaire, sie ist die Frau des Künstlers und ihr seid der Mann von eurer Englischlehrerin geworden. Wie ist es zu dem gekommen?
Oh, was ihr immer ausbringt. Ich habe zwei Lehrer gemacht und nachher ist mein Vater so auf den Bett dran gehockt.
Hochbauzeichner
gelernt und dann Zimmermann. Und als das fertig war, ist da der Vater mal ins Zimmer gekommen und hat gesagt, möchtest du auf England? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja super, so, das möchte ich gerne. Oder? Und dann bin ich auf England. Dort war ein halbes Jahr in England. Und wir hatten dann so ein Schulzimmer gehabt, so mit einem U-Tisch, könnt ihr euch das vorstellen? Oder? Und dann hat die alte Lehrerin, das ist die Nora, hat eine junge Lehrerin gehabt, die gerade neu kam in die Schule. Und dann war die junge Lehrerin dort in diesem Schulzimmer und Nora hat Bararbeit gemacht.
Couples work,
ja. Und hat immer zwei Leute genommen miteinander und ich, weil sie ungerade Zahl bin, genau in der Mitte gesessen und hatte das grosse Glück gehabt und es losgezogen, dass die junge Lehrerin mit mir hat müssen Paarwork machen. Ist geblieben bis heute. Nicht so?
Mittlerweile ja. Habt ihr drei erwachsene Kinder dank eurer Couples work.
Ja, und nach.
Und sie lebt die ganze Zeit hier bei euch in der Schweiz?
Sie ist mittlerweile länger in der Schweiz als in England. Ja.
Wie redet ihr mit den Kindern?
Guter Welsch. Das ist ein bisschen eine Unart bei uns. Also, ja, wir haben Englisch geredet, einfach bis sie zu Hause. Und nachher bin ich so ein bisschen an einen Punkt hergekommen. Ich kann ja nicht gut mit den Kindern deutsche Aufgaben machen auf Englisch. Oder rechnen auf Englisch. Und nachher hat sich das so eingeschlichen. Und jetzt tut man einfach so ein bisschen alles Mögliche reden. Also, meine Frau redet permanent Englisch mit den Kindern. Und sie gibt Englisch Antwort. Und ich habe jetzt mehr auf Deutsch geschaltet wieder. Und tue Deutsch reden.
Aber so können sie jetzt auch beide Sprachen?
Sie können beide Sprachen, ja.
Brigitte Spiel, dir hat mir den Lebenslauf von eurem Mann in die Hand gedrückt. Du hast daheim, habe ich so richtig realisiert, eigentlich hätte ich euren Lebenslauf auch, nicht den von eurem Mann. Weil eure Biografie steht ja eigentlich hier im Zentrum. Zum Beispiel seid ihr in Neuendorf aufgewachsen, zwei Dörfer hier, neben Kestenholz, 1938 seid ihr auf die Welt gekommen. Wie war es denn bei euch daheim gewesen?
Also ich war das fünfte von sechs Kindern. Der Papa war Bäcker und die Mama hat Damenschneider gelernt. Und schon dann auch, mein Papa, der hat nicht mit grosser Freude diesen Beruf ausgeübt. Er musste, weil sein Vater das war und früh gestorben ist. Aber er hat mehr Freude gehabt. Er war bekannter Bildskenner und er hat sehr viel gelesen und er war noch Baumwerter. Und das war ihm alles viel wichtiger als der Bäckerberuf.
Was ist Baumwerter?
Baumwerter ist er auch noch.
Was ist das?
Pflegen und Schneiden von Obstbäumen und auch Spritzen.
Ah, ja. Merci.
Und dann ist er halt in der Bäckerei, das hat er eher so ein vernachlässigt und wir waren sehr arme Leute eigentlich. So Häppchen sind wir einfach durchgekommen, aber sehr, sehr einfach. Aber wir waren eine lustige Bande, also die sechs Kinder leben alle noch und wir haben es heute noch ganz gut zusammen. Es ist wirklich so, als wir ja nicht Hunger gehabt oder so, aber ich wäre zum Beispiel auch gerne weiter in die Schule oder hat mir der Lehrer gesagt, in der 5. oder 6. Klasse, du hast ein Formular, die ins Programm weisen, sollen es daheim sagen, Dann haben zwei, drei so ein Formular bekommen. Und daheim haben sie immer gelacht und haben gesagt, ja, wir brauchen auch einen Student. Das war ganz klar, dass wir Geld verdienen mussten, nachdem die Schule fertig war.
Also Geld verdienen, nicht eine Ausbildung machen mit 16?
Schon. Eine Ausbildung hat Mama vor allem für alle im Sinn gehabt. Aber eins nach dem anderen, gerade in eine Lehre schicken, ist dann nicht gegangen, weil wir wirklich Geld verdienen mussten. Und dann war es so, als ich aus der Schule kam, waren ja schon zwei, drei in der Lehre gewesen. Und ein Jahr ins Weltsche haben wir alle dürfen und das war sehr gut. Ich habe super gut Französisch gelernt und habe das heute noch ganz gut. Und nachher haben sie mich in den Verlag Walter geschickt. Also ich musste als Einleger arbeiten. Das hat mir furchtbar gestunken. Es war also eine Arbeit, die ich gar nicht gerne gemacht habe und gar nicht lernen wollte. Und dann ist per Zufall Bekannte von meiner Mutter jemanden gebraucht im Haushalt. Weil die Frau hat MS und hat Pflege gebraucht und ihr Sohn, dem ist die Frau davon gelaufen. Und dann waren das zwei Männer und die kranke Frau. Und dann haben die meine Eltern gefragt, ob eins von unseren eben Mädchen zu ihnen könnte, die ein bisschen helfen. Und das war für mich gerade willkommen. Ich war froh, dass ich einfach von dieser monotonen Arbeit weggekommen bin. Und dann habe ich ein halbes Jahr dort Haushalt gemacht. Die Frau hat mich gelernt kochen, die kranke Frau. Die habe ich in die Küche geführt und dort hat sie mir gesagt, was ich machen muss. Und dort habe ich gelernt kochen. So. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, jetzt will ich aber auch eine Lehre machen daheim. Ich bleibe da nicht. Und dann haben meine eben die Lehrmeister wurden, die haben gesagt, wir haben ja ein Kleidergeschäft, es kann ja du bei uns gerade Lehre machen. Und dann habe ich eigentlich, es hat nichts geändert, ich habe den Haushalt gemacht und die Frau pflegt bei der Gewerbeschule. Und dann haben sie mir halt den Laden auch geschickt. Wenn Kundschaft kam, habe ich immer den Laden müssen. Es ist nicht sehr viel gelaufen, aber ich habe sehr guten Lehrabschluss gemacht, jedenfalls.
Also es war nicht eine Zeit, in der ihr 16 war, dass ihr einfach eine Ausbildung machen konnte, selbstverständlicherweise?
Nein. Es ist per Zufall der Suche, dass ich wenigstens eine Lehre machen konnte und mit dem bin ich auch zufrieden gewesen. Aber man hat einfach erwartet, dass jetzt die Kinder helfen, also im Schulden vom Papa zu zahlen und dass einfach alles funktioniert, für das die Kinder mit einbezogen wurden. Damals. Einmal bei uns. Es hat schon Leute gegeben, wo es nicht gut gegangen ist. Aber viele Leute, auch Bauernleute, dann waren vergleichsmässig arm.
Mitte 50er Jahre. Ja. Felix Schamet, ihr habt mir auch sehr interessanten Lebenslauf, ein siebenseitiges Werk in die Hand gedrückt, wo unterteilt ist, links immer die Aktivität, also die Ausbildungen, die Stellen, die ihr habt, und rechts hat eine Spalte gehabt mit den Kompetenzen, was ihr gelernt habt aus dem. Wie seid ihr dazu gekommen, so einen Lebenslauf zu machen?
Ich habe vor 3 Jahren, ist es das her, habe ich so eine zusätzliche Weiterbildung gemacht, wo es darum geht, Leute zu fördern, die kein Papier haben.
Also keine Abschlüsse, die sie nachweisen können.
Ja, und die zu bewegen, mit dem Heranschauen an ihren eigenen Lebenslauf, sich können zu Gedanken zu machen, was habe ich eigentlich für Kompetenzen durch mein Leben gelernt.
Also die sprechen jetzt natürlich auch als Klientel in der Casa Fideo.
Zum Beispiel, wegen dem habe ich auch die Weiterbildung gemacht. Die Idee von dem ganzen Werkzeug kommt von Frankreich. Das hat man dort vor, ich weiß nicht, 30 Jahren hat man das mal so ein bisschen entwickelt. Und die Grundidee war, dass sehr viele Frauen daheim einfach Haushalt machen, arbeiten, ihre Kindsjahre haben und so weiter und nachher wieder arbeiten. Und ja, die hat ja nichts gelernt. Und das stimmt ja gar nicht, oder? Alles, was wir machen, also was wir jetzt hier machen, ich bin jetzt zuerst mal so vor einem Gremium, das gibt mir eine Kompetenz irgendwie. Oder? Und dort herzuschauen an einzelne Punkte im Leben mit sogenannten Lupen, wo man nachher sagt, ja halt, da habe ich ja etwas gelernt dabei. Also zum Beispiel zu Kühen schauen. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil ein Bewohner von uns hat das gemacht, also Kühl, was braucht es zum Kühl schauen? Es braucht Kompetenz dazu, dass man das nachher kann, langfristig zu machen. Und das geht vielfach zu vergessen. Und ich habe nachher meinen Lebenslauf einfach mal aufgeschrieben und auf der rechten Seite habe ich hergeschrieben, was habe ich dort für Kompetenzen können erwerben und welche Kompetenzen habe ich können anbrauchen und von der kommt der Lebenslauf.
Jetzt kommen Männer zu euch in Casa Fidelio mit einem Drogenproblem, mit Alkohol, mit anderen Drogen.
Suchtmittelabhängig.
Suchtmittelabhängig, genau. Ja. Wo, wenn die zurückschauen auf ihr Leben, denken die vielleicht, das ist alles, schon die Ausbildung und nicht die Berufe, das ist alles für nichts gewesen. Und kann man dann auch von Zeugen lernen, die echt für nichts gewesen? Kann man dort auch Kompetenzen gewinnen?
Ja, sicher, auf jeden Fall. Also alles, jeder Lebensweg bringt irgendwo Kompetenzen. Man kann einfach nicht sagen, wenn ich so und so lange habe, kriminell gearbeitet habe, kann ich das an meinem Chef nicht sagen, oder?
Das aber gibt auch Kompetenzen
ja.
Auf der anderen Seite.
Ja, klar.
Mischeln, ja. Lügen, ja. Also.
Oder 13 Jahre auf der Gasse wohnen und immer noch leben, ist auch eine Kompetenz. Also man kann das jetzt lustiger ziehen, aber es gibt sehr viel, wo man, wenn man seriös heranschaut, gibt es Kompetenzen, auch etwas dranbleiben oder mit Widerlichkeiten umgehen schlussendlich. So Zeug. Da gibt es sehr viel, wo man kann positive Power nehmen kann davon.
Ihr seid Hochbauzeichner, Zimmermann, ihr habt Bauschule gemacht, seid Bauführer geworden und jetzt seid ihr Heimleiter. Ja, gelesen, schliesslich sieben Seiten, da bietet etwas an. Ja. Vom Baugewerbe seid ihr in die Sozialarbeit. Das ist ein rechter Unterschied vom Lebensumfeld.
Ja.
Wie war das gewesen, vom Bauplatz in den Sozialbereich?
Ja, es steht in den Büchern, dass man mit 40 eine Lebenskrise hat. Und das müsst ihr alle machen, das ist heilsam. Die noch nicht 40 waren, die anderen müssen sich überlegen. Also, die Eltern, ob es noch Sinn macht, und die Jüngeren, ob man jetzt das wirklich muss. Ich bin der, wie gesagt, ich habe ein eigenes Architekturbüro gehabt in der Zeit. Und das ist so Ende 90er Jahre, sind da Restriktionen gekommen, das ist ja gegangen auf dem heutigen Himmel. Wenn sich ein paar Leute vielleicht noch daran erinnern, da ist Land gekauft worden, verkauft worden und so weiter. Das war eine richtige überhitzte Situation. Und zu dieser überhitzten Situation aus sind nachher Auflagen gekommen vom Bund, wo ziemlich viel Ruhe hat reingebracht. So viel Ruhe, dass das Geschäft, das ich hatte in der Zeit dort, und das ist so eine heilsame Erkenntnis, habe ich das zur Arbeit getragen, habe aber noch einen Auftrag gehabt, und das ist Bauen von einer Institution für suchtmittelabhängige Frauen. Das war also der letzte Auftrag, den ich noch gemacht habe. Und dort habe ich ein gutes Einvernehmen mit diesen Frauen, das können diskutieren, um was geht es überhaupt, habe ich wollte verstehen, habe meinen Bau ein bisschen angepasst, an die Gedanken, die da gekommen sind. Und schlussendlich ist der Bau gebaut worden und die Frauen haben dort für 364'000 Franken Eigenleistung gemacht, selber Hand angelegt. Und die Leiterin, das war Villa Donna in seiner Zeit, gibt es heute nicht mehr die Institution, hat mir nachher gesagt, Felix, mach du das für Männer, das kannst du auch. Na, ich dachte irgendwie, das ist schon gerade ein bisschen Gump, oder?
Und ich komme vom Bau und jetzt soll ich so etwas machen.
Ich kann Häuser bauen und so Zeug, das kann ich, aber jetzt dann eine Sozialinstitution auf die Beine stellen, das ist nichts für mich. Und gleich hat es ein bisschen genackt immer dran. Und nachher habe ich so ein paar Sachen aufgeschrieben, wenn ich es würde. Organigramm, das sind die Männer, sind ja so, Organigramm und mal Briefköpfe und so Zeug entwickelt, oder? Und so. Und nachher Gedanken gemacht, wie man jetzt könnte und wo man könnte und was man könnte und so weiter. Und wir sind Häuser anschauen und das hat einfach, das Ganze hat Formen angenommen. Dann bin ich an einen Punkt hergekommen, wo ich gefunden habe, ja, nein, als Baufachmann kann ich ein Projekt verwirklichen, kann aber nicht fachtechnische Seite, also die ganze therapeutische Seite, was ja eigentlich das Kerngeschäft ist von uns, kann ich nicht leisten. Und durch das habe ich nachher einen Partner gefunden, den Herbert Müller, der heute noch bei uns im Geschäft ist, der die therapeutische Seite abdeckt. Und wir zwei haben sich nachher zusammengetan und haben das Projekt verfeinert, wir haben ein Konzept geschrieben, haben eine Betriebsbewilligung angegeben, auch wieder so ein Ordner ist das gewesen, und haben dann nachher auf den Kanton gebracht. Und der Kanton hat gesagt, oh, das ist gut, macht das. Aber es gibt kein Geld.
Oh. Woher hat er das Geld?
Schlussendlich Ganz zuerst, das ist ein herzlicher Dank an Lotteriefonds. Die haben uns dort grossartig unterstützt. Und das hat unser Startkapital gegeben, noch ganz wenig ein bisschen Privatsgeld.
Und heute?
Heute haben wir Kostenträger. Also jeder. Wir schauen, ich sage es immer ein bisschen plakativ, wir sind wie ein Hotel. Wir verkaufen Logienächte, einfach ganz spezielle Logienächte und Logietage. Und für jeden Tag, wo wir verkaufen an Kostenträger, gibt es nachher Geld. Also wir sind nicht subventioniert, also wenn man das einfach so denkt, oder? Sondern wir verkaufen eine Dienstleistung an diverse Kostenträger.
Brigitte Spiegel, ich möchte noch mal zurückgehen in eurem Leben. Ihr habt den Cäsar Spiegel, der Kunstmaler, damals war er noch nicht Kunstmaler, sehr jung lernen kennen. Mit 16, ich glaube. Oder eben kaum die Stifte gemacht.
Ja, ich war noch in der Lehre. Und dann hat eben der Sohn von meinem Lehrmeister gesagt, er gehe jetzt in einen Mannenkochkurs. Und das war dann etwas ganz Außergewöhnliches. Das ist noch nie, hat man so etwas gehört, einen Mannenkochkurs. Und dann ist er gegangen und ist erzählen am anderen Tag und hat gesagt, eben die Lisa Fischer, seine Kochlehrerin, was das für eine tolle Frau sei. Und dann habe ich gesagt, zu der gehe ich auch in die Kochschule. Ich habe ja so in die obligatorische Haushaltungsschule ein Jahr. Und dann hat er gesagt, ja, und sie feine Typen, die nicht hier mit zusammen sind. Und da sind der Cäsar Spiegel von Kestholz, das sind Grafiker und das sind ganz ein interessanter Mensch und hat auch geschwärmt. Und dann war das einfach für mich einfach so im Hinterkopf gewesen, was ist eigentlich ein Grafiker? Und dann bin ich am anderen Tag in die Kochschule gekommen und dann hat die Kochlehrerin gesagt, ja, gestern hatte sie das erste Mal einen Mannenkochkurs gehabt. Und das war toll gewesen. Und was das für lustige Sachen gegeben hat. Und für gute Typen. Und eben, der Cäsar Spiegel hat dann eine Dekoration gemacht. Und der Cäsar Spiegel und der Cäsar Spiegel. Und dann habe ich das ein paar Wochen lang immer wieder gehört. Entweder vom Sohn vom Chef oder dann wieder von der Lisa Fischer, eben von der Kochlehrerin. Und dann habe ich gedacht, also, der Cäsar Spiegel wollte ich eigentlich einmal lernen können. Und hat dann gesagt, bringt doch den Cäsar Spiegel einmal zu einem Kaffee heim nach dem Kochkurs. Ich will auch einmal anschauen. Und das ist dann wirklich passiert. Und dann ist der Cäsar Spiegel nachher von dann an ständig gekommen, weil der hat meine Lehrmeister auch gut mögen. Und dann ist er die Visite kam und die kranke Frau hat vor allem gedacht, er könne wegen ihr.
Aber da ist sie ein bisschen leid gelegen.
Und ja, das hat sie dann gar nicht gern gesehen, wo sie dann gemerkt hat, dass der Cäsar eigentlich wegen mir kommt. Und dann hat das so langsam angefangen mit uns, aber er hat mir auch gerade klar gesagt, er will von einer ehemaligen Liebschaft wegkommen, er will ein Jahr nach Spanien. Und das war für mich sowieso klar gewesen. Er war noch einmal so alt wie ich. Und so.
Er war 20 Jahre älter.
Ja.
Jahrgang 1918.
Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein toller Mann, aber das kommt für mich nicht in Frage. Aber verliebt bin ich und er auch. Und dann ist er ja wirklich ein Jahr nach Spanien gegangen. Aber wir haben es ganz fleissig geschrieben. Dann hat man halt noch Briefe geschrieben. Dann hat man kein Handy und kein Internet und all das nicht gehabt, wo man heute so gäbig sich noch fühlt. Man hat halt Briefe geschrieben und ich habe immer die Briefe müssen schreiben. Eine Lista de Correos, also auf die Warteliste von irgendeiner Stadt oder von einem Ort, wo man gerade wieder war. Und dann hat er die Briefe dort abgeholt und mir beim nächsten Brief wieder geschrieben, wo er dann ist, als ich wieder gewusst habe, woher sie müssen schreiben. Ja. Und es waren wunderschöne Briefe, immer mit kleinen, oder gesehen habe ja die noch, mit so schönen kleinen Aquarellen drauf.
Ja. Auf jeden Fall ist er zurückgekommen und ihr habt dann schlussendlich 4 Jahre später, also knapp 20, seid ihr geheiratet.
Ja. Ja.
Was hat eure Familie gesagt? Wenn das Brigitte Adin mittellos Künstler heiratet.
Also meine Eltern waren überhaupt nicht begeistert. Das war ein Skandal. Erstens einmal haben sie gesagt, er könnte Vater sein. Zweitens, was ganz wichtig ist, er geht ja nicht in die Kirche. Drittens ist ja, er ist sehr krank gewesen. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Er ist sehr krank gewesen, er hat durch verschiedene Operationen eigentlich fast der ganze Magen und der 12-Fingerdarm ist ihm raus operiert worden. Und dann haben ihm alle in der Hungerturm gesagt, er war wahnsinnig dünn gewesen und er musste aufpassen, was er isst. Wir haben am Anfang 6-mal im Tag einfach kleine Mahlzeiten ohne Fett und ohne Fleisch und ohne das. Ist sehr, wenn man dann noch arm ist, ist sehr schwierig gewesen. Aber meine Eltern haben einfach gesagt, und weisst, er hat ja auch gar nichts und er hat keinen Beruf, der Geld bringt. Und da habe ich gesagt, mit welchem Recht soll ich einen Mann heiraten, der Geld hat? Ich habe ja auch gar nichts. Ich habe gar nichts. Und dann hat Mama gesagt, aber du bist gleich eine Witfrau, weisst, und der ist so krank. Und da habe ich gesagt, wenn es ein Jahr ist, wo ich mit diesem Mann glücklich bin, dann hat es sich gelohnt. Und dann sind sie ruhig geworden, dann haben sie gesagt, ich mache es gleich, oder?
Und er schlussendlich hat 40 Jahre zusammen gelebt.
Ja, und mein Mann ist sehr gesund geworden und ist bis eigentlich in den letzten Monaten von seinem Leben ist er praktisch nie fest krank gewesen. Etwa eine Grippe oder so etwas, aber nie mehr fest krank gewesen.
Die hat ein Künstlerleben gelebt mit dem Mann. Die hat wenig Geld gehabt, eigentlich kein Geld gehabt. Haufen Leute im Haus. La vie bohémienne, oder wie kann man dem sagen? Ist es eine wilde Zeit gewesen, in den 70er Jahren?
Zum Teil war es wirklich, manchmal ganz turbulent. Er hat ja so verschiedene Künstlergruppen gekannt. Also, es war Gruppe 73 von Zürich damals. Und sonst haben auch viele Künstler und so ein bisschen ausgeflippte Leute bei uns verkehrt. Und da kann ich auch ein Müsterchen erzählen, das so lustig war. Wir haben ja immer gesagt, wenn wir zusammengekommen sind, der Hostet unter einem Äpfelbaum und dort über Gott und die Welt gelästert haben, bringt einfach alle etwas mit. Weil ich ja das nicht können, du 5-6 Leute immer verpflegen damals. Und dann sind sie gekommen, haben wir ein Feuer gemacht und Würstchen brötelt und irgendeinen Salat oder etwas. Und dann war es auch ein heisser Tag, wie es jetzt gestern war, oder heute ganz heiss. Wir waren in der Hoste. Und da war eine ganz hübsche junge Künstlerin dabei gewesen. Und plötzlich hat sie ihr Oberteil abgezogen, darum nichts. Und hat gesagt, weißt du, Brigitte, das darf ich, weil ich so schön bin. Okay. Und alle haben gelacht, natürlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nichts dagegen. Und Männer sowieso nicht. Aber ich habe noch so ein bisschen gedacht, im Nachbarhaus sind hier 6 Söhne. Alle so zwischen 15 oder 12 und 20. Und es war wirklich so, dass der eine oder der andere hat dann plötzlich etwas in der Hoste zu tun.
Es hat so eine Art Festschrift gegeben, wo euer Mann, der Cäsar Spiegel, 75 geworden ist. Dort drin haben verschiedene Leute Artikel über ihn geschrieben und es hat viel von seinen Bildern drin. Und in eurem Artikel habe ich eben den Satz und komme zu uns hin gelesen. Kein Wunder, dass man ihn lieben muss, Cäsar Spiegel. Nur bitte nicht zu sehr, meine Damen. Ja, wie muss man das verstehen?
Das habe ich eben dann geschrieben, weil es ist wirklich so gewesen. Ich habe ja gemerkt, dass viele Frauen im Cäsar nachlaufen. Aber es ist für mich eigentlich nie gefährlich gewesen. Aber ich habe auch Sprüche gemacht darüber. Weil manchmal, wenn ich heimgekommen bin, ich habe ja eine Zeit lang auch gearbeitet später. Und wenn ich heimgekommen bin, sind da 3-4 Tassel gestanden und hätte gesagt, wer ist die oder die oder die ist da gewesen. Er hat Kaffeekränzchen gehangen dessen und ich bin nicht sehr ein eifersüchtiger Typ. Ich habe immer gedacht, wenn ihm eine von diesen Frauen wirklich mehr bietet als ich, dann kann ich auch nichts machen. Ich habe 10 Ross anspannen, dann ist es gleich passiert. Aber wir haben halt lange ein bisschen hoch genommen, das war auch gegenseitig. Aber im Grossen und Ganzen hätte es eigentlich nicht passieren können. Ich hatte Vertrauen zu ihm und er zu mir auch. Aber ich habe einfach gemerkt, er ist von vielen, vielen Frauen angeschwärmt worden. Ja.
Ihr hört es persönlich auf DRS 1, heute aus Kestenholz im Kanton Solothurn mit der Brigitte Spiegel. Sie ist Galeristin und mittlerweile gute Seele von der Künstlergruppe Lens Friends, die ihren verstorbenen Mann César Spiegel mit hat ins Leben gerufen. Und mit dem Felix Schamer, dem Gründer und Leiter von Casa Fidelio, ein Rehabilitationszentrum für Männer, die Alkohol- und Drogenprobleme hatten oder haben. Felix Schamer, wer kommt zu euch in Casa?
Das sind Männer ab 25 Jahren. Und die haben alle eine suchtmittelabhängige Vergangenheit. Und die kommen zu uns aufgrund von Bewerbung und aufgrund von einem Vorstellungsgespräch.
Wie lange kommen sie denn?
Der längste, der geblieben ist, wir gehen von einem Jahr aus. Der jüngste, der geblieben ist, war 2 Jahre und 4 Monate. Und dort musste man fast schauen, dass er jetzt wieder ein bisschen geht. Und die kürzesten, 12 Minuten, 20 Minuten, so.
Ui.
Je nachdem.
Warum gehen die gerade wieder?
Ja, das ist so ein bisschen eine Sache. Oder also wenn jemand vom Gefängnis kommt, bei diesem schönen Wetter, mit den Handschellen, wird bei uns abgeliefert. Wir müssen so eine Art Lieferschein unterschreiben. Dass die Person da ist, dann gibt es halt mal einen, der dann hinten zur Tür ausgeht wieder.
Wo die Gelegenheit einfach nutzt.
Wo die Gelegenheit einfach nützt, ja. Das ist aber überhaupt nicht Norm. Das ist jetzt einfach so ein bisschen lustig dargebracht. Es ist aber nicht manchmal passiert. Weil die Leute müssen ja zuerst einmal merken, dass man bei uns kann wohnen, kann sein, sich wieder ein bisschen auftanken, wieder ein bisschen zu sich selber kommen. Und das ist halt eben der Moment, wo die Stunde der Wahrheit. Bleibt man jetzt das, will man jetzt das oder halt noch nicht.
Warum hat diese Institution nur Männer? Oder sind ja im Team ausschließlich Männer, Arbeitsagogen, Psychologen?
Ach, weil wir so schön sind.
Ah, okay. Dürft ihr denn auch kommen?
Die dürft zu Besuch kommen.
Woher darf ich denn?
Ja. Nur wegen der Männer. Ja. Es ist einfach, die geschlechtsspezifische Suchtarbeit ist einfach, geht tiefer. Das ist also einfach auch wieder so als Obertitel. Man kommt, sobald das andere Geschlecht dabei ist, tut man sich anders verhalten. Und wenn das andere Geschlecht, ja, man ist netter. Man
Frau Spiegel lächelt.
Man sitzt mir gerade am Rücken und so.
Würdet ihr da dazu sagen?
Eben, das sehe ich bei der Künstlergruppe Lens Friends ganz gut. Weil da fallen schon derbe Sprüche, aber es wird nie anzüglich oder lüstern oder so, weil sie Rücksicht nehmen, weil sie ganz genau wissen, das kommt bei mir nicht an.
Also oder, bei euch, ihr ja, seid bei diesen Ländern, ja, neun Männer sind und
neun Männer und ich und wir sind jede Woche zusammen und es ist immer interessant, das sind ganz feine Typen und die haben mir auch sehr geholfen nach dem Tod von meinem Mann. Aber was eben ganz toll ist, ist, dass sie akzeptieren mich einfach voll. Das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine Frau bin und dass man da vielleicht, als sie mir spezielle Dinge einräumen, wie muss ich dem sagen, ja, eine Frau macht halt das nicht oder eine Frau macht das. Sie räumen mich einfach voll als gleichwertiges Mitglied bei ihnen sein. Und es ist so eine gute Stimmung immer, weil ich merke, sie passen auf, da können wir keine frauenfindlichen Witze oder so. Oder dann tut sich einer, wenn er sich ein bisschen verschwätzt hat, gerade entschuldigen, weil das machen sie nur, weil halt eine Frau dabei ist.
Was machen denn die Männer, wenn keine Frau dabei ist? Was ist anders?
Man hat einfach eine andere Umgangsart miteinander. Das ist halt sehr plakativ, oder? Es ist nicht jeder Mann einfach gleich, weil er einfach Mann ist. Sondern, das ist ja, so Machtsachen, die eher vorkommen. Vielleicht ist die sachlichen Themen, die eher bei Männern diskutiert werden, also über Kleidung, Kind und so.
Ja, und nicht über Emotionen wird gross geredet, sondern mehr über.
Ja, weniger geredet, also. Das ist einfach so, die herbere Seite wird dort behandelt. Habe ich das Gefühl. Ich war noch nie in einer Frauengruppe. Sonst ging es ja nicht, oder?
Genau.
Sonst würden die Frauen sich auch wieder anders verhandeln, genau. Als verhalten. Aber das ist schwer meine Einstellung. Das wird einfach anders diskutiert. Also wir haben wahnsinnig gute Gespräche über eine Bohrmaschine oder ein Auto oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Frau sich über ein technisches, über einen Mixer so intensiv unterhalten würde, wie wir das machen, oder?
Es gibt es vielleicht auch, aber mehr vielleicht nicht. Ja. Ihr tut auch konkrete Sachen mit ihnen machen, mit den Männern dort, also eure Bewohner bauen. Sie machen, haben zum Beispiel eine Teichlandschaft gemacht, ihr habt auch wunderschöne Lehmkuppeln gemacht. Das gehört einfach dazu, Arbeit.
Unbedingt. Arbeit ist ganz ein wichtiges Medium. Weil unsere Arbeitsagogen können über die Arbeit, die unsere Männer leisten, können sie die Person fördern. Sie sehen, wie sie etwas in die Hände nehmen. Sie sehen, wie sie sich eingeben in die Arbeit. Sie sehen, wie sie funktionieren durch die Arbeit. Also, zum Beispiel einfach ganz ein einfaches Beispiel: 8 Stunden arbeiten am Tag. Dass man das einschätzen kann. Wir haben Leute, die bei uns sind mit 36, die haben mit 13 Jahren von Drogen konsumieren, sind also 2/3 im Leben eigentlich nicht im realen Leben gewesen, sondern immer mit Suchtmitteln bedeckt. Und das gibt nachher einen guten Blickwinkel. Und wir haben neben den therapeutischen Gefäßen, die wir bauen mit unseren Leuten, weil bauen ist auch etwas fast ein bisschen philosophisch. Es ist mit Grund und Boden verankert. Wenn ein ehemaliger Tag ist und die Person ist 10 oder 15 Jahre vorher bei uns gewesen, sieht man das noch.
Oder, was er bauen hat,
das hat bleibenden Wert. Und es ist halt auch, das ist also Nestbauen also in dieser Situation. Und durch das ist das Bauen eigentlich für mich das beste Medium, als irgendeinen Artikel herstellen, wo man nachher verkauft oder irgendetwas macht damit. Es ist bleibend. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das wird auch sehr geschätzt von unseren Leuten, dass wir etwas machen, wo bleibenden Wert hat. Und, das ist jetzt noch ganz wichtig, das darf ich zu euch auch als Steuerzahler sagen, unsere Männer haben in den letzten 18 Jahren für 1,3 Millionen Eigenleistung gemacht und das heisst, weniger Steuergelder braucht. Das darf ich auch mal hier sagen. Ja.
Ihr habt mir einen Natursteinmauer gezeigt, den jemand von euren Männern hat gemacht. Ja. Das hat mir eine interessante Geschichte gedacht. Habt ihr die?
Soll ich die noch?
Gerne.
Ja, das ist folgendes. Wir machen mit unseren Männern, unsere Männer machen immer ein Projekt. Irgendein Projekt, das auf sie zugeschneidert ist. Das geht etwa 3 bis 6 Wochen, wo sich die Person so einem Projekt kann widmen kann. Ein Projekt, das ihr jetzt ansprecht, das ist eine Natursteinmauer. Die wunderbaren Natursteinmauern, die man hier sieht, bei den Rebbergen oder wo man früher gemacht hat. Das ist ein riesiges Handwerk und das Handwerk geht ein bisschen verloren in der Schweiz. Jetzt die Person, die das bei uns gemacht hat, die hatte solche Schwierigkeiten gehabt, zu reden, mit anderen Leuten umzugehen, enger so ein für sich jemand gewesen, gerne ein bisschen alleine und so. Und jetzt hat man gefunden, das war Maurer gewesen, übrigens, muss ich auch noch sagen, hat man gefunden, wir wollten bei uns, dort haben wir 2, 3 Orte gehabt, wo wir eine Natursteinmauer hätten wollen. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir hier eine Natursteinmauer. Und jetzt ist das Folgendes abgelaufen, das Projekt. Stiftung, jetzt habe ich den Namen bis vorhin im Kopf gehabt. Eine Stiftung, die sich abgibt mit Natursteinmauern, die mit Zivildienstleistenden ganz viele Natursteinmauern wieder aufbauen. Dort war ein Instruktor bei uns und hat mit 2 Mitarbeitern von uns und mit dem Bewohner 2 Tage einen Kurs gemacht. Und der Bewohner hat nachher nach dem Kurs mit anderen Bewohnern die Natursteine aufbauen. Und man hat während diesen 4 Wochen, die er gebaut hat, wirklich gemerkt, wie der von selber machen, bis nachher sich hat aufentwickelt, dass er mit diesen Leuten hat können, die können anleiten hat können, fachtechnisch mit diesen Leuten eine wunderbare Mauer können machen. Und das ist natürlich ein riesen Stolz für die Person, dass der das A, fachlich hat können und B, auch mit der Auflage mit den Leuten das können durchziehen. Und das Casa Fidelia hat eine wunderbare, schöne Mauer. Es lohnt sich, müsste man alle schauen. Einfach mal dort vorbeifahren. Ja.
Die Leute arbeiten dort, sie arbeiten auch im Haushalt, sie arbeiten im Garten, sie bauen, sie machen Kuppeln. Was hat das mit ihrer Sucht zu tun?
An und für sich nichts. Auf der anderen
Wie
Seite doch.
Wie wirkt es?
Ja. Wisst ihr, das sind ja viele Leute, also wir haben ganz Paletten. Wir haben Leute, die nichts geschafft haben, wenig geschafft haben in ihrem Leben. Wir haben aber Leute, die geschafft haben bis zum Eintritt bei uns. Also da gibt es eigentlich keinen Maßstab. Und das Arbeiten, noch einmal, ich habe vorhin heute angetönt, das Arbeiten ist für uns ein Medium, wo wir Leute einschätzen können und Leute auch darauf, auf dieser Einschätzung fördern können. Also, was will unsere Gesellschaft? Unsere Gesellschaft will Leute, die Steuern zahlen und arbeiten können. Also, die arbeiten und nachher Steuern zahlen. So muss ich es vielleicht sagen. Das ist eigentlich das, was wir fordern von der Gesellschaft. Die Gesellschaft von uns fordert. Und ihr müsst eigentlich diesen Leuten ein realistisches Training geben, dass sie nach dem Aufenthalt eigentlich nicht erklüpfen, was auf sie zukommt. Weil sie sehen sie auch vielfach zuerst mal im nüchternen Zustand. Oder? Und das ist eigentlich die Arbeit als Medium angeschaut. Dass wir nicht nur Bauleute anstellen, sondern bei uns kann kommen, wer will. Ungelehrt oder ein Metzger kann bei uns bauen. Oder? Weil aus diesen Gründen, die ich gesagt habe, es ist ein Beobachtungsmedium zu bauen. Das ist die arbeitsagogische Arbeit, wo wir drei Leute beschäftigen bei uns, die ausgelehrte Arbeitsagogen sind.
Brigitte Spiegel, ich möchte den Bogen machen. Er hat gesagt, es ist eine philosophische Tätigkeit bauen. Ihr seid mit einem Magyraten gewesen, 40 Jahre mit ihm gelebt, wo man sagt, er war eigentlich ein malender Philosoph gewesen. Er war auch ein unkonventioneller Mann gewesen. Er hat auch Sachen gesagt und Sachen gemacht, die anderen Leuten hart zu Berg gestanden sind. Er hat beispielsweise als Aktivdienstler kurz vor Kriegsende noch den Dienst verweigert und ist ins Gefängnis gekommen. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Das ist eigentlich ein spezieller Mann.
Also mich hat das ja immer fasziniert, wenn Leute nicht machen, was man macht, sondern wenn sie aus sich heraus selber wissen, das ist für mich gut und so viel Zivil Courage haben, für das auch durchzusetzen. Und ich habe nie Mühe gehabt mit dem, was die Leute sagen oder ob nicht das genehm ist. Und die Philosophie von César hat mir sowieso Eindruck gemacht. Von dem hat er ja immer geredet und hat das ja nachher später auch in seinen Bildern als geistigen Hintergrund angebracht. Er hat immer gesagt, ein Mensch muss vielseitig sich pflegen. Also er muss vor allem drei Sachen pflegen. Er hat immer von dieser Dreiheitlichkeit geredet. Er muss den Geist pflegen, er muss den Körper pflegen und er muss die Emotionen pflegen. Aber nicht einseitig. Also er muss, wenn er den Körper pflegt und sehr schön sportlich durchtrainiert ist und alles, nicht vergessen, dass er auch noch einen Geist hat. Also wenn er nachher das Move macht und es macht Quack, dann hat es keinen Wert, dass er schön ist. Oder wenn ein Mensch sehr gescheit ist, also einfach einen überragenden Geist hat und er vernachlässigt seinen Körper und er stinkt oder er ist einfach unfleckt oder auch emotional sehr rüppelhaft, dann ist er auch nicht akzeptabel. Er muss das einfach im Gleichgewicht probieren zu behalten. Und eben mit den Emotionen ist es auch so eine Sache. Das ist recht, wenn man brüllt, wenn es einem ums Brüllen ist und wenn man lacht, wenn es einem ums Lachen ist. Aber man muss nicht alles mit dem Gefühl machen, man muss auch den Geist einsetzen. Irgendwann muss man sagen, ja, also jetzt muss ich einfach durch und ich muss meinen Verstand einsetzen und schauen, wie ich aus diesen emotionalen Wirkungen, die auf mich gehen, ich muss mit dem Geist ansteuern und rauskommen.
Das ist ja das, was ihr im Casa Fidelio eigentlich auch macht. Auf allen Ebenen vom Menschsein, Körper, Geist, Gefühl, handeln, machen.
Ja, wir versuchen das so überzugeben. Das ist richtig. Und das stimmt, das kann ich unterstreichen, was ihr gesagt habt, Frau Spiegel. Das ist ein guter Grundsatz, die Dreieinigkeit.
Ja. Wir kommen schon langsam zum Schluss von der Sendung. Félix Jeanmaire, das ist ein Haus, das etwas bietet von Männern, die auf eine Art aussteigen. Sie müssen aussteigen, weil ihr Leben nicht mehr funktioniert. Euer Leben funktioniert. Aber wenn ihr ein bisschen aussteigen könntet und eine Zeit lang in eine Casa irgendetwas gehen für eine Auszeit, was würdet ihr machen, wenn ihr könnt wählen, wenn ihr nichts müsst?
Jesus Maria, so viel Freiheit auf einmal. Also, gerade im jetzigen Moment, wir haben ein Kanalboot in Frankreich, da würde ich jetzt wirklich gerne einfach dort hergehen und das langsame Reisen genießen und einfach vorwärts kommen, aber ganz in einer Geschwindigkeit, die gesellschaftsfremd ist.
Nämlich?
Eben mit dem Schiff 5 Kilometer und zu Fuß und mit dem Velo einfach so ein bisschen durch die Gegend, wie soll ich sagen, bummeln. Also das, was eigentlich allen gut tat, glaube ich. Einfach so ein bisschen die Geschwindigkeit wieder ein bisschen annehmen, was mir das... darf ich ja nicht sagen am Radio, oder? Also, das hört ja niemand zu.
Ich lasse gerade eine grosse Schuppel zu. Brigitte Spiegel, in diesem Leben seid ihr mit einem Künstler geheiratet gewesen. Falls es ein nächstes Leben gibt, wären ihr in einem nächsten Leben vielleicht auch Künstler? Oder eben gerade nicht?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiss es nicht. Man muss für das geboren sein. Also, man muss den inneren Drang haben, das zu machen. Und so wie ich jetzt bin, habe ich keine Ambitionen. Aber man kann das nicht einfach lernen. Ich glaube, das ist etwas, was man muss. Und wenn jemand jetzt plötzlich sagt, ich gehe jetzt um einen Künstler, dann ist das für mich schon sehr fraglich. Weil ich sehe es auch bei diesen Lens-Friends-Kollegen, dass sie alles Typen, ob jetzt das Geld bringt oder Raum bringt oder irgendetwas bringt, das ist für sie völlig unwichtig. Wichtig ist einfach, sie müssen malen oder Bildhauer, sie müssen gestalten. Und das muss in einem sein und in einem wachsen. Man muss drin geboren werden. Und es gibt sehr viel, denkt es mir, wo dann einmal denken, ich will jetzt noch gross rauskommen. Und probieren, Kunst zu machen. Und vielleicht ist es auch Kunst. Ich weiß es nicht. Ich kann es, manchmal denkt es mir gut. Aber der Cäsar hat eben hier gesagt, es gibt viele, die gackern, bevor sie ein Ei gelegt haben. Es ist sehr schwierig. Das muss schon in einem Sinn sein, was man auch für einen Beruf macht in seinem Leben. Aber das muss man machen, Kunst. Das kann man nicht einfach auswählen plötzlich.
Brigitte Spiegel, merci vielmals für das schöne Votum am Schluss. Felix Jeanmaire, auch euch herzlichen Dank, dass ihr da seid. Das war persönlich in Kestenholz. Merci, dass ihr alle seid da seid.